Es ist schön, hier zu stehen. Genau, das Predigtthema heute ist Lobpreis, Geist, Seele und Leib. Letzte Woche ging es um das Thema Verheißungen. Verheißungen sind also Zusagen aus dem Wort Gottes, auf die wir uns im Glauben stellen. So heißt es im 2. Korinther 1, 20, denn so viele Verheißungen es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Verheißungen sind also aufbauend, verändernd und voranbringend. Vor allem in unserer Beziehung mit Gott und den Menschen. Sarah erinnerte uns letzte Woche daran, dass Gottes Wort Bestand hat, heute so wie damals. Was damit einhergeht, dass Gott sich nicht verändert. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Zeit. Sarah erinnerte uns daran, dass unser Glaube bestärkt wird durch die Verkündigung, das über Gott reden. Können wir im Römer 10, 17 nachlesen. Ich glaube, dass Gott heute Abend Glaube erneuern will, ausweiten will. Ich glaube, dass Gott uns einfach mit seinen Verheißungen Mut machen will und uns herausfordern will. Und zuallererst will ich euch ein paar ermutigende Worte zusprechen. Wir vermögen alles durch den, der uns stark macht, Christus Jesus. Amen dazu, Freunde. Okay, findet ihr das Bild nicht auch ein bisschen witzig, oder? Ich fand das voll cool. Genau, stellt euch das mal vor, wir vermögen alles durch den, der uns stark macht. Haha, deswegen darf ich heute hier stehen, das erste Mal. Halleluja. So, genau, das bin ich. Ich möchte heute Abend auf zwei Punkte eingehen. Zum einen Lobpreis. Und zum anderen auf die Worte Geist, Seele und Leib. Und ich fange an mit Lobpreis. Edmund Schlink war ein deutscher evangelischer Theologe von 1946 bis 1971. Er war Professor für systemische Theologie an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Die Information habe ich aus Wikipedia. Edmund Schlink hat inspiriert durch die Liturgie der orthodoxen Kirche und in ökumenischer Perspektive die spezifische Sprachform herausgearbeitet. Er beschreibt in seiner Auslegung, die Person des Beters selbst tritt in der Anbetung in den Hintergrund. Er dankt nicht oder bittet für sich, sondern er betet Gott um seiner selbst willen an und gibt sich Gott im Vollzuge dieses Lobes selbst hin. Darum formuliert die Anbetung in ihrer Grundform nicht in der zweiten, Gott, ich verherrliche dich, sondern in der dritten Person, Gott ist herrlich. Auch wenn wir zu dieser in der liturgischen Geschichte rasch das vertrauliche Du hinzustellen. Schlink beschreibt, in der Doxologie ist es letztlich um Gott selbst. Doxologie kommt vom Altgriechischen und heißt Doxa, Herrlichkeit, Ehre. Und Logie, siehe Bibelgriechisch, ist ein Fachwort der Liturgie. Es bezeichnet das feierliche, oft gebetsabschließende Rühmen der Herrlichkeit Gottes. In der jüdischen und christlichen Religion schließen Gebet häufig mit einer Doxologie, also das Verherrlichen von Gottes Herrlichkeit, das Feiern von Gottes Herrlichkeit. In der Doxologie geht es letztlich um Gott selbst. Um Gott aufgrund seiner Taten an uns Menschen, an der Welt, aber um Gott, der nicht in diesen Taten aufgeht, sondern in der Freiheit des allmächtigen und liebenden Herrn seine Taten tut. Der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende ist. Es geht um Gottes ewige Wirklichkeit, sagt Edmund Schlink. Lobpreis und Anbetung bilden darum zusammen mit den Dankopfern den Gegenpol zu Klagen und Bitten. Im Lobopfer gibt der glaubende Gott Ehre, sodass Welt und Person als Segen erscheinen und den Lob antwortet zu ihrem Ursprung zurückkehren. Mir gefällt das Wort Lobopfer, da dies zum Ausdruck bringt, dass letztlich egal, wie ich mich fühle oder wie meine Umstände sind, ich mich auf dem Ursprung allen Lebens besinnen kann und das ist Gott. Und ihm dafür danke, dass ich bin, dass er trägt, mit mir trauert, an meiner Seite ist, der König der Könige ist. Davon singen wir auch in Könige und Priester, über alles Über alles will ich dich erheben. Über alles habe ich dich gestellt. Von allen Königen bist du der König, egal was passiert. Der Westminster Katechismus von 1647 formuliert als Hauptzweck des Menschen, Gott zu verherrlichen und sich an ihm in Ewigkeit zu erfreuen. Was hat es zur Konsequenz? Was hat es zur Konsequenz? Besonders in der römischen katholischen Theologie wird die Eucharistie insgesamt als Anbetung, ja, als deren höchste Form verstanden. Christus selbst gestellt sich in seinem priesterlichen Werk der vollkommenen Verherrlichung Gottes und Heiligung der Menschen seiner Kirche zu, sodass die Kirche als ganze Haupt und Glieder Subjekt der Anbetung ist. In der Reformationszeit wies uns Martin Luther darauf hin, dass das Lob Gottes das Werk des Heiligen Geistes ist. Denn es ist kein Menschenwerk, Gott mit Freuden loben. Es ist vielmehr ein fröhliches Leiden. Und alleine Gottes Werk, das sich mit den Worten nicht lehren, sondern nur durch eine Erfahrung erkennen, durch eigene Erfahrung kennenlernen lässt. Anhand des Lobgesanges der Maria zeigte auf, dass Lobpreis und Anbete und das eigene Wohlergehen nicht zwangsläufig zur Voraussetzung hat, sondern aus dem Glauben heraus geschehen kann. Das heißt für mich, wenn Martin Luther sagt, dass es kein Menschenwerk ist, Gott mit Freuden zu loben und von einem fröhlichen Leiden spricht, so hat dies für mich zur Konsequenz, mein Geist zu trainieren. Er sagt sogar, dass es ein Geschenk ist, durch den Heiligen Geist, dass wir den Herrn loben können. So möchte ich überleiten zu meinem nächsten Punkt, der mir für heute Abend wichtig geworden ist. In Matthäus 26, 41 und in Markus 14, 38 heißt es, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. So möchte ich euch anhand dieses nächsten Videos verdeutlichen, wie wichtig es ist für mich, für mich, meinen Geist zu nähren.
Out spirit, soul, and body, which may not sound the most exciting thing to you on the surface, but to me this is one of the most exciting things that the Lord has ever shown me. 1 Thessalonians 5:23 says, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Now, that is so obvious. We are made up of a spirit, soul, and body. And the body is very obvious. If you go look in a mirror, that's the part that you see. Now, you would be speaking to my soul, which is my mental, emotional part. Some people define soul as your mind, will, and emotions, and I think that certainly is true. I don't think that it's all-inclusive. There's more to it. I believe that your conscience is a part of your soul. Your soul certainly includes your mental, emotional part. I believe it's what most people call their personality. If I was to touch your physical body, you can feel that. But I can also touch you by words, and it can touch your emotions. It can either make you glad or sad. It can make you angry. You can say words and hurt a person. So the body and the soul are two areas that every one of us are in touch with constantly, but the spirit part of us is a totally different matter. Jesus said this in John chapter 3 when he says, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. And there is no direct connection between the two. You cannot in a physical, natural way feel your spirit. The spirit cannot be accessed in any natural way, and herein lies one of the great problems in the Christian life. The spirit is the part of us that God communicates with, and the spirit is the part of us that all of the life and the power of God flows through. In James chapter 2, verse 26, The scripture there says, as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. And that just makes it very clear that the life-giving part of you is the spirit. One of the greatest keys to walking with the Lord for me has been to understand this reality of spirit, soul, and body, that the spirit realm cannot be seen or felt. The only way to discern what is spiritual truth is through the Bible, to just take it and believe it. Jesus said this in John chapter 6, verse 63. He says, the flesh profits nothing. It's the spirit that quickens. The flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. It's revealing to us spiritual reality. And if you want to know what your spirit is like, then you have to go to God's Word to find it out. You can't just go by an emotion, by some type of perception. You have to go to God's Word. Here's another passage of Scripture in James chapter 1, and in verse 23 it says, for if any be a hearer of the Word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. This is talking about a mirror. For he beholdeth himself and goeth his way and straightway forgetteth what manner of man he was. But whosoever looketh into the perfect law of liberty, talking about God's word, specifically the revelation of the gospel, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. This passage of scripture is likening the Bible unto a mirror that you look in to see your spiritual face, to see what you are in the spirit. You with your eyes have never looked directly into your face. You've always looked at a reflection or a representation, but you've gotten to where you trust that. Well, the Word of God is a perfect reflection of what spiritual truth is. You can't sit there and say, well, I think that, you know, all my mascara is on and that my face is fixed, my hair is combed, and I'm ready to go. You can't go by how you feel. You have to go look in that mirror and then you trust what you see. Well, it's the same thing with the Word of God. The Word of God gives you a perfect picture of who you are in your spirit. And it's the only way.
Genau, das ist der erste Part von diesen Videos. Es gibt davon drei. Und ich fasse es jetzt gerade noch mal ein bisschen zusammen. Einfach die Sachen, die mir ein bisschen wichtig geworden sind. Und genau, dann gucken wir weiter. Also geht es im ersten Video darum, dass wir aus Geist, Seele und Körper bestehen. Das heißt, unsere Seele, dazu gehören unsere Emotionen, Gedanken, unser Bewusstsein, unser Wille. Oder er bezeichnet es auch als Persönlichkeit, wo wir am meisten angreifbar sind. Oder unser Körper ist sozusagen unsere Hülle. Zu guter Letzt der Geist, den man nicht fühlen kann, wodurch aber Gott mit uns spricht und vor allem wodurch unsere Power und das Leben herkommt. So lässt sich also weiter festhalten, oder möchte ich betonen, dass der einzige Weg, um geistige Wahrheit zu erkennen, durch die Bibel ist. Das heißt, wir brauchen das Wort Gottes. Irgendwie, ich fand es so cool in dem Video zu sehen, dass wir einfach echt irgendwie so einen getrübten Blick haben, wenn wir nur durch den Spiegel gucken und denken so, hey, das sind wir. Gott hat so viele Wahrheiten in seinem Wort für uns, die, wie auch Sarah letzte Woche gesagt hat, einfach Verheißungen, wo wir uns drauf stellen können, wer wir sind in Gott oder auch, ja, was wir für eine Power in uns haben, als Gott uns seinen Odem eingehaucht hat. Da hat er uns autorisiert und uns einfach Kraft gegeben, auch, ja, also nicht nur in der Welt zu bestehen, sondern auch das über uns selber auszusprechen. Also letztlich erkennen wir durch das Wort Gottes, wer wir sind im Geist, werden gestärkt, nehmen die Dinge nicht mehr nur mit der Seele wahr. Wir haben nun die Möglichkeit, unseren Geist zu trainieren oder zu nähren. Und das ist echt was mir auch so wichtig in der Vorbereitung geworden ist. Irgendwie, und ich habe mich gefragt, wie kann das praktisch aussehen? So, Zum einen inspiriert durch die Sarah letzte Woche, wir stellen uns auf die Verheißungen Gottes, die er uns in seinem Wort gibt. Oder wir setzen uns seiner Gegenwart aus. Das heißt, im Gebet, im Lobpreis und machen bewussten Schritt des Opfers, weil unsere Zeit ist sehr begrenzt und wir sind immer mehr busy und ich frage mich so, wo können wir Opfer bringen? Wo kann ich Opfer bringen in meinem Alltag, um meinen Geist zu trainieren, um nicht nur meinen Körper irgendwie fit zu halten durch Joggen oder so, was ich auch ganz gern mache, sondern wo muss ich auch vielleicht mal ein Joggen opfern und sagen, hey, okay, ich verbringe jetzt einfach mal Zeit mit Papa, ja? Weil es letztlich für die Ewigkeit ist und mein Körper, der wird sowieso irgendwann schrumpelig und alles hängt. Ah ja, ist doch so, weißt du? Also, so sehen wir, wenn wir in dem normalen Spiegel schauen, nur unsere Hülle und beurteilen dann eventuell aus unserer Seele, ob der Tag jetzt heute gut wird oder der Tag heute nicht so gut wird. Und anders ist es halt, wenn wir von Anfang an uns aus der Brille, aus dem Spiegel Gottes sehen und sagen, ey, tschakka, heute Morgen, oh, mein Rücken fühlt sich gerade irgendwie gar nicht gut an, aber ey, Jesus, ich kann das. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus Jesus. Und wieder zum Anfang. Edmund Schlink und auch Martin Luther sprachen also vom Lobopfer. Das Lob Gottes ist also das Werk des Heiligen Geistes. Denn es ist kein Menschenwerk, Gott mit Freuden zu loben. Es ist vielmehr ein fröhliches Leiden und alleine Gottes Werk, das sich mit Worten nicht lehren, sondern nur durch eigene Erfahrung kennenlernen lässt. In Lobpreis und der Anbetung steht das eigene Wohlergehen nicht zwangsläufig im Vordergrund oder ist nicht die Voraussetzung, sondern es kann aus dem Glauben heraus geschehen. Da fällt mir ein Beispiel ein. Ich war im Sommer in Spanien bei einer Freundin, die ist dahin ausgewandert, weil sie ist Missionarin und arbeitet jetzt immer in den Nächten. Sie ist ein Street Angel und geht auf die Straßen. Das ist so eine Partymeile, Magaluf. Das ist so das Pendant zum Ballermann, wer das nicht weiß. Und ich konnte irgendwie mal miterleben, wie sie so jetzt ihren Alltag verbringt und muss echt sagen, dass mich das schwer an meine Grenzen gebracht hat, weil das sieht halt dann so aus, dass man um drei, also man hat halt den Tag irgendwie und dann haben wir einen Gottesdienst abends am Strand gehabt mit noch einer anderen Truppe, sind nach Hause gefahren, haben uns 2 Stunden nochmal aufs Bett, aufs Ohr gelegt und dann sind wir um 3 Uhr nachts aufgestanden, also früher zwei, so, whatever. Um 3 Uhr auf jeden Fall waren wir in der Gemeinde, haben gebetet, Lobpreis gemacht und um 4 waren wir auf der Straße und haben dann bis morgens um 8 konkret Besoffenen irgendwie geholfen, zu ihren Hotels wieder hinzukommen oder irgendwie ihnen beim Kotzen irgendwie die Haare weggehalten und so Sachen. Also, und irgendwie der erste Abend war, total spannend und neu und es macht Spaß und Und beim zweiten Abend, da dachte ich echt hier, okay, ja, tschakka, also ich könnte jetzt auch eigentlich im Bett liegen bleiben und irgendwie, oder ernsthaft, schon nach dem zweiten Tag, also irgendwie war das für mich echt crazy, weil ich dachte so, also so eine Woche kann man das ja mal irgendwie durchziehen, aber ich dachte echt schon, wow, okay, und das war jetzt irgendwie so ein Alltagsbeispiel, wo ich irgendwie echt gemerkt habe, krass, mein Fleisch und meine Emotionen sind jetzt irgendwie gerade überhaupt nicht drauf, irgendwie jetzt auch noch Leuten zu helfen oder irgendwie sowas. Und mir ist noch ein Beispiel eingefallen, was ein bisschen krasser ist. Und zwar bin ich ein absoluter Fan von Heidi Baker, falls ihr die nicht kennt. Das ist eine Missionarin, die ein grandioses Kinderwerk ins Leben gerufen hat vor vielen, vielen Jahren. Und mittlerweile ist es riesengroß. Und sie hat mir, ich habe ein Buch von ihr gelesen und da ging es darum, dass sie beschrieben hat, dass ein Kind was sie aus einer Familie geholt hat, was mehrfach missbraucht wurde von Familienmitgliedern und was echt irgendwie, die wurde richtig misshandelt. Und sie hat, irgendwann stand dieses Mädchen vor ihr und sagt so, ja Heidi, ich möchte jetzt wieder zurück zu meiner Familie. Und sie sagt so, wieso willst du zu deiner Familie? Und dann sagt sie, ja, du hast mir doch immer erzählt irgendwie, dass Liebe nach was aussieht. Und dann sagt sie, hä, aber warum soll ich jetzt irgendwie, also warum machst du das so? Das sind die, die dir am meisten wehgetan haben. Und letzten Endes hat dieses Mädel gesagt, ey, du sagst immer, dass Liebe nach was aussieht. Und jetzt will ich gehen, weil ich will die Liebe, die du mir gegeben hast und die ich einfach, ja, auch die Liebe, die mir Gott gegeben hat, die will ich weitergeben. Und das war für mich einfach auch so der pure Beweis irgendwie so, dass einfach der Heilige Geist, wenn der in uns immer mehr Raum einnimmt, wie wir unser Herz irgendwie verändert kriegen. Das ist einfach für mich der absolute Hammer. Also, ja. Und so möchte ich, komme ich schon langsam zum Ende. So möchte ich abschließend zusammenfassen. Am Anfang ging es also um den Lobpreis. Nicht Gott, ich verherrliche dich, sondern Gott ist herrlich. Lobpreis, sprich mein Leben als lebendiges Opfer, Gott zur Ehre. Martin Luther sprach vom fröhlichen Leiden. So wünsche ich uns allen, dass wir immer mehr hungrig werden nach Gottes Geist. Und abschließen möchte ich mit den Versen aus Galater 5, 16 bis 24. Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber auch aus dem Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiung, Neidereien, Trinkgelage, Völlerei und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber den Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt der Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln.